Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Aus dem Prager Studio begrüßt Sie Lothar Martin. Zunächst die Nachrichten. In Prag wird heute über die Berufung im Fall des langjährigen Premiers und Innenministers der sozialistischen Tschechoslowakei Lubomír Strogal verhandelt. Die Staatsanwältin legt ihm zur Last, im März 1965 als Innenminister die Strafverfolgung einer Gruppe von Angehörigen des Staatssicherheitsdienstes verboten zu haben, die des Mordes an drei Menschen verdächtigt wurden. Das Kreisgericht im 7. Prager Stadtbezirk hatte Strogal Ende Februar von der Anklage befreit. Die Staatsanwältin legt jedoch Berufung ein. Als vernünftig hat der US-amerikanische General AD Daniel Schröder die vom Prager Verteidigungsministerium in Angriff genommene Reform der tschechischen Armee bezeichnet. Für die tschechische Seite hat er eine unabhängige Expertise der Reform erstellt, mit der er heute in Prag die Presse vertraut gemacht hat. Die Reform, die unter anderem die Einführung einer Berufsarmee von 36.000 Soldaten ab dem Jahr 2007 vorsieht, sei seiner Meinung nach gut vorbereitet worden. Er betonte aber auch, dass sie noch in die Praxis überführt werden müsse. Der tschechische Präsident Václav Havel besucht heute den mittelböhmischen Ort Milovice im Kreis Nymburk sowie das ehemalige Militärgebiet Mlada bei Mlada Baloslav, Jungbunzlau. Er will dort mit Vertretern der Staats- und Gemeindeverwaltung sowie mit Bürgervereinigungen sprechen und sich darüber informieren, wie sich das Gebiet 11 Jahre nach dem Abzug der sowjetischen Truppen verändert hat. Havels Besuch in Milovice und Mlada war bereits für vergangenen Herbst geplant, musste aber aus Krankheitsgründen in letzter Minute abgesagt werden. Der jährlichen Rentenerhöhung in der Tschechischen Republik steht nichts mehr im Wege. Die Gesetzesnovelle, die das ermöglicht, wurde heute Vormittag von Präsident Václav Havel unterschrieben. Anhand dieser Novelle wird die Rentenerhöhung ab kommenden Jahr stets im Januar vorgenommen. Einzig in dem Fall, wenn die Inflation und die Reallöhne des vergangenen Jahres lediglich um maximal 2% angestiegen sind, wird die Rentenerhöhung erst zu einem späteren Termin vorgenommen. Die tschechische Polizei hat in einer groß angelegten Aktion 15 Drogenschmuggler festgenommen, die in den vergangenen Monaten vor allem in Diskotheken synthetische Drogen verkauft hatten. An der Vorbereitung der Aktion, die bereits Ende Mai an verschiedenen Orten in Tschechien stattfand, hätten auch Polizisten aus Deutschland und den Niederlanden teilgenommen, sagte ein Behördensprecher gestern in Prag. Es handele sich um den größten Schlag gegen eine solche Gruppe in der Geschichte des Landes. Bei der Festnahme seien auch etwa 70.000 Drogentabletten im Schwarzmarktmarkt Wert von rund 500.000 Euro sichergestellt worden. Die tschechische Regierung hat am Montag ihr mit Spannung erwartetes Buch Geschichte verstehen über die deutsch-tschechischen Beziehungen zwischen 1848 und 1948 veröffentlicht. Etwa 2/3 der rund 300 Seiten befassen sich mit der Vertreibung der Sudetendeutschen und der vorangegangenen Besetzung des Landes durch Nazi-Deutschland während des Zweiten Weltkriegs. Das Buch in einer Auflage von 25.200 Exemplaren, das in Bibliotheken und Schulen ausliegen und ins Deutsche übersetzt werden soll, war von einem tschechischen Historikerteam als Reaktion auf den Streit um die Benesch-Dekrete zusammengestellt worden. Es habe seitens der Regierung aber keinen Druck gegeben, Ereignisse in einer bestimmten Weise darzustellen, sagte der Historiker Václav Kural. Das waren die Meldungen. In unserem Programm geht es nun weiter mit dem Tagesecho und Silja Schultheiß.
Heute heißen wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder recht herzlich willkommen beim Tagesecho von Radio Prag, das sich heute um folgende Themen dreht. Premier Miloš Zeman bezeichnet den am Montag aufgenommenen Probebetrieb im umstrittenen südböhmischen Atomkraftwerk Temelin als wichtigen Schritt. Dem Kabinett wurde eine Strategie für nachhaltige Entwicklung in der Tschechischen Republik vorgelegt. Und schließlich beschäftigen wir uns in unserer Vorwahlserie mit dem Problem der Arbeitslosigkeit. Am Montag haben Premier Miloš Zeman und sein Industrieminister Miroslav Gregor das umstrittene südböhmische Kernkraftwerk Temelin besucht. Was die beiden dorthin führte, erfahren sie nun von Olaf Barth.
Der Grund für den hohen Besuch? Der erste Block des umstrittenen Atomkraftwerks hat am Montag nach einem 19-monatigen Testlauf den Probebetrieb aufgenommen. Und was das genau bedeutet, versuchte Temelin-Sprecher Milan Nebesář zu erklären. Der Probebetrieb bedeutet weder für das Personal noch für das Kraftwerk als solches etwas Neues. Der Reaktor wird mit Maximalleistung laufen und es werden keinerlei Tests vorgenommen, sagte Nebesář. Regierungschef Miloš Zeman und Industrieminister Miroslav Grege sahen in der Aufnahme des Probebetriebs einen bedeutenden Schritt zur eigenständigen Energieerzeugung. Was meint Dana Kuchtova, die Sprecherin der Anti-Temelin-Bewegung Südböhmische Mütter, dazu?
Wir haben schon früher kritisiert, dass Temelin technisch nicht so vorbereitet ist, dass es in den Probebetrieb gehen kann. Es ist nämlich vieles bisher nicht erfüllt in Temelin, was zum Beispiel im Melk versprochen worden ist durch den Melker-Vertrag.
Frau Kuchtova erklärt, warum der Probebetrieb noch nicht aufgenommen werden sollte.
Vor dem Probebetrieb muss die Anlage schon beweisen, dass sie imstande ist, 144 Stunden ohne Störung zu laufen. Und diese sogenannte vollkomplexe Überprüfung, die, wie wir wissen, in Temelin nicht erfolgreich verlaufen ist. Es hat sich wieder gezeigt, dass das staatliche Amt für Kernsicherheit unter dem politischen Druck handelt, dass es wirklich nicht um die Sache geht, sondern darum, dass die Wahlen auf uns warten und dass die Parteien sozusagen Sieg beweisen müssen.
So bezeichnete die Temelin-Gegnerin Kuchtova den Auftritt von Seemann und Greger auch als peinliches Wahlkampftheater. Und was die vom Premier zitierte eigenständige Energieerzeugung angeht, sagt sie:
Es ist ein Unsinn, was unser Premier dort gesagt hat, weil wir wirklich selbstständig schon mehr als 3 Jahre sind, in dem Sinne, dass wir genug Energie für die ganze Republik haben. Wir exportieren Energie, elektrische Energie vor allem nach Deutschland und wir haben das bis zum Jahre 2002, bis zum Anfang, für die Dumpingpreise exportiert, für die Preise, die halb so groß waren wie in Tschechien.
Laut Kuchtova könnte man in Tschechien sogar einige energieproduzierende Anlagen abschalten.
Das Kabinett von Miloš Zeman wird sich demnächst mit der Strategie der nachhaltigen Entwicklung der Tschechischen Republik befassen, die von einem Expertenteam ausgearbeitet wurde. In dem Dokument wird die Orientierung der Entwicklung des Staates für die kommenden 15 Jahre festgelegt, wobei die Ausgewogenheit der Wirtschaft, der sozialen Aspekte und der Ökologie hervorgehoben wird. Am Dienstagvormittag wurde das Material vom Umweltministerium präsentiert. Martina Schneibergova war dabei.
Die Tschechische Republik verpflichtete sich vor 10 Jahren auf der ersten UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro, ein Strategiepapier über die nachhaltige Entwicklung des Staates auszuarbeiten. Das Resultat soll in 2 Monaten auf demselben Forum im südafrikanischen Johannesburg vorgestellt werden. Umweltminister Miloš Kušvart hält die jetzt vorgelegte Strategie der nachhaltigen Entwicklung für eine Vision, die in Tschechien während der vergangenen 12 Jahre nicht entstanden ist. Er betonte:
To, co je důležité, je z mého pohledu se snažit ve své vlastní zemi o maximálně.
Das, was meiner Meinung nach wichtig ist, ist die Tatsache, dass sich das Material um den maximal erreichbaren Fortschritt in Richtung der nachhaltigen Entwicklung im eigenen Land bemüht. Es ist eine Art Durchbruch, sagte der Umweltminister. Er dankte den Wissenschaftlern von der Karls-Universität und von anderen Hochschulzentren, denen es unter der Leitung des Tschechischen Ökologischen Instituts gelang, präzise und zeitlich festgelegte Ziele zu formulieren. Der Minister würdigte in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit der Wissenschaftler mit den Beamten. Das Material könne, so Kuschwart weiter, die entsprechende Grundlage für die Arbeit des Umweltressorts für die nächsten Jahre darstellen. Die Autoren des Dokuments betonten, es handele sich nicht nur um eine Zusammenfassung allgemeiner Erklärungen. Professor Martin Potuček von der Karls-Universität erklärte, dass theoretische Studien die Politiker nur selten ansprechen, da es ihnen an einer konkreten Schlussfolgerung mangele. An die Adresse der Politiker und deren Beziehung zum Thema nachhaltige Entwicklung bemerkte Potuček:
Na druhé straně obávám se, že většina politiků si dodnes vystačí.
Andererseits befürchte ich, dass die Mehrheit der Politiker bis heute damit auskommt, was sie während ihres Studiums gelernt haben. Nur wenige von ihnen haben das Bedürfnis, mit den Forschern regelmäßig zusammenzutreffen und ihren Erkenntnisse in der Praxis anzuwenden, sagte Professor Potuček. Das eben vorgelegte Material hält er für einen Schritt auf dem Weg zur nachhaltigen Entwicklung, da das Konzept selbst seinen Worten zufolge ständig diskutiert, präzisiert und spezifiziert werden müsse. In dem Dokument wurden die 7 wichtigsten strategischen Ziele für die nachhaltige Entwicklung festgelegt, unter ihnen zum Beispiel auch die Integration der Bildung, Erziehung und Aufklärung im Bereich der nachhaltigen Entwicklung in das gesellschaftliche System.
Hunderte von tschechischen Polizisten und Zöllnern haben in einer Antidrogenrazzia eine Gruppe von Dealern der Droge Ecstasy gefasst und an die 70.000 Drogenstücke im Wert von 15 Millionen Kronen, ca. 500.000 Euro, beschlagnahmt. Mehr im folgenden Beitrag von Dagmar Keberlova.
Die Polizisten bezeichnen die Operation als die bisher größte Aktion gegen synthetische Drogen. Seit Ende Mai befinden sich 15 Tschechen in Haft, die sich auf den Import der Droge aus den Niederlanden spezialisiert haben. Die niederländische Polizei verhaftete dann den Hersteller und Lieferanten von Ecstasy und beschlagnahmte das Labor, das er zur Drogenherstellung benutzte. Wie der Chef der tschechischen Antidrogenzentrale Jiří Komorous bestätigte, wurde das ganze Netz zerlegt.
To znamená od distributora na ulici až vlastně pro organizátory v České republice a přesně až...
Vom Dealer auf der Straße bis zu den Organisatoren Tschechien und über sie auch die Person in den Niederlanden und die niederländischen Kollegen noch ermitteln. Die nun überführte Gruppe wurde seit einem Jahr beobachtet. Die Dealer machten auf sich selbst aufmerksam, indem sie ein sehr luxuriöses Leben führten. Jiří Komorous bezeichnete die Tätigkeit der Organisation als höchst konspirativ. Auch der Schmuggel über die Grenze erfolgte sehr vorsichtig. Bohumír Marek zufolge war auch bei den Zöllnern der Einsatz stark.
Jsme nasadili téměř 100 celníků z celé republiky, ať už to byli v Sovodě, ať to byli speciální mobilní.
Wir haben an die 100 Zöllner aus ganz Tschechien eingesetzt, Hundeführer, spezielle mobile Einsatztruppen, Untersuchungstechniker zu Hausdurchsuchungen oder weitere spezielle Truppen des Zolldienstes, die ich nicht konkreter erwähnen will.
Ein spezielles Polizeiteam wird neben den finanziellen Mitteln auch das Vermögen der verhafteten Personen prüfen. Wenn eindeutig bewiesen wird, dass dies aus einer strafrechtlichen Tätigkeit, also Drogenvertrieb, kommt, kann das Vermögen beschlagnahmt werden, sagte der verantwortliche Polizeirat. Die Polizisten geben zu, dass sie damit das wachsende Geschäft mit Ecstasy nicht lähmen konnten. Der tschechische UNO-Ausschuss weist darauf hin, dass neben der illegalen Herstellung von Pervitin die steigende Beliebtheit von Pervitin das größte Problem der tschechischen Drogenszene darstellt.
Wahlen 2002.
Nur noch wenige Tage sind es jetzt bis zu den Wahlen zum tschechischen Abgeordnetenhaus an diesem Freitag und Samstag. Letzten Umfragen zufolge waren sich noch letzte Woche erst 51% der Wahlberechtigten darüber im Klaren, welcher Partei bzw. welchem Wahlbündnis sie ihre Stimme geben werden. Ein sichtbares Zeichen dafür, dass in Tschechien bei Weitem noch keine solch ausgeprägte Stammwählerschaft anzutreffen ist wie in den westlichen Demokratien. Deshalb hat sich Radio Prag einmal in einer Region umgeschaut und umgehört, die dennoch und trotz aller Probleme als sozialdemokratische Hochburg angesehen wird. Es ist die Region Nordmähren, in der eine überdurchschnittliche Arbeitslosigkeit herrscht. Lothar Martin war für uns vor Ort.
Die Region Nordmähren liegt im äußersten Nordosten der Tschechischen Republik und hat eine lange gemeinsame Grenze mit Polen und der Slowakei. Also nicht gerade Nachbarländern, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation als Investoren großen Stils in Frage kommen. Das heißt, dass man in Nordmähren weitestgehend auf sich allein gestellt ist, es sei denn, man erhält eine großzügige Unterstützung seitens der Landesregierung, zum Beispiel bei der Verbesserung der Infrastruktur. Doch der Ausbau beispielsweise des Straßennetzes lässt nach wie vor zu wünschen übrig. Ein Grund also für die hiesigen Unternehmer, mit dem Zeigefinger auf die Politiker zu zeigen, mitnichten. Wie uns der Direktor der renommierten Hutfabrik Tornak in Nový Jičín, Ingenieur Michal Šimek, versicherte, zeichnet sich der gute Unternehmer damit aus, seine Geschäfte auch ohne politische Unterstützung auf Trab zu halten. Ich habe selbstverständlich in meinem Leben ausreichend Erfahrungen sowohl mit dem vergangenen als auch mit dem heutigen System gemacht, ebenso mit einer rechts- als auch linksorientierten Regierung. Im Wesentlichen versuche ich, das Unternehmen so aufzubauen, dass es unabhängig ist von jedweden politischen Einflüssen, erklärte Šimek. Daher will sich Šimek auch nicht darüber äußern, inwieweit er mit der in Tschechien betriebenen Politik zufrieden sei und welcher Partei er gegebenenfalls am meisten zutraue. Hauptsache die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen stimmen. Alles andere wird auf dem Markt entschieden, erklärt Šimek und moniert lediglich, dass die Straßenverbindung zwischen Ranice und Dipnik nad Bečvou ihm stets viel Zeit und Nerven kostet. Von Ingenieur Šimek erfahren wir aber auch, dass er seinen rund 1000 Arbeitnehmern in der Hutfabrik den durchschnittlichen Monatslohn von lediglich 10.000 Kronen zahlt. Ein Betrag, für den man sich hierzulande fast nichts kaufen kann. Eine der älteren Arbeitnehmerinnen von Tornak fragte ich dann auch, ob dieser Verdienst für ein zufriedenes Leben reicht.
Tak já si myslím, že ne, že víc peněz bychom určitě, než zaplatíme elektriku, plyn na všechno, tak bychom určitě víc peněz.
Also ich meine, nein, wir würden bestimmt gern mehr Geld für unsere Arbeit erhalten, denn wir müssen nicht wenig davon für Miete, Strom und Gas aufwenden. Aber es gibt Leute, die es noch wesentlich härter trifft als uns.
Ob die Politik daran nicht etwas ändern könne, darüber wollte sie aber lieber nicht mit mir sprechen. Die Regierung hätte sicher mehr tun können für die Menschen hier in der Region, aber die Hauptsache ist, man hat Arbeit und das ist das Wichtigste. Fragen wir also noch einmal nach in einem die Region über Jahrzehnte hinweg prägenden Unternehmen, die Tatrawerke in Kopschivnice. Der weltbekannte LKW-Hersteller hat einen seit der Wende sehr steinigen Weg der Umstrukturierung hinter sich. Er musste seine Belegschaft von 16.000 Arbeitnehmern im Jahr 1990 auf heutige 5.500 Beschäftigte reduzieren. Dabei habe man auch lange ohne die Hilfe der Politik auskommen müssen, erklärt uns Finanz- und Personaldirektor Jan Ludwa.
V roce 97 myslím si, že řešení Tatry mělo velkou podporu ze strany
Im Jahr 1997, denke ich, war uns bei der Lösung unseres Problems große Unterstützung von Seiten der ODS zugesichert worden. Aber es herrschte kein günstiges Klima. Ich denke, die konsistente sozialdemokratische Regierung danach hatte den Vorteil, dass sie sich auf das Restrukturierungsprogramm verständigen konnte, von dem auch wir profitiert haben, sagte Ludwa. Also doch die Sozialdemokraten, die in der Region angesehen sind. Nein, das wäre zu einfach. Den Reaktionen der von mir befragten Menschen in Nordmähren zu beurteilen, ist die Politik für sie nur zweitrangig. Die Hauptsache ist, man hat Arbeit und etwas Geld im Portemonnaie. Und um das zu haben, setzt man eindeutig mehr auf die Unternehmer als auf die Politiker, die austauschbar sind.
Einen Grund zum Feiern hatten an diesem Dienstag alle, die in Tschechien ihren Lebensunterhalt verdienen. Der 11. Juni nämlich gilt in diesem Jahr als Tag der Steuerfreiheit. Mehr dazu von Marketa Maurova.
Was bedeutet der Tag der Steuerfreiheit? Eine Erklärung bietet uns Jiří Schwarz vom Liberalen Institut.
Den daňové svobody dělí rovna dvě části. První část, kdy pracujeme.
Der Tag der Steuerfreiheit teilt das Jahr in zwei Teile. Im ersten Teil arbeiten wir für den Staat, das heißt, dass die Gesamtsumme unserer Einkommen der Gesamtsumme der Steuern gleicht, die wir pro Jahr bezahlen müssen. Und in der zweiten Jahreshälfte, die mit dem 11. Juni beginnt, entscheiden wir selbst über unsere Einkommen. Wir entscheiden, was wir mit dem verdienten Geld machen. Soweit Jiří Schwarz. Der Tag der Steuerfreiheit wird in Tschechien seit 2000 begangen, und zwar jeweils zu einem etwas späteren Datum. In diesem Jahr kommt er 4 Tage später als 2001. Die Steuern, deren Höhe von liberalen Ökonomen kritisiert wird, sind auch eines der Hauptthemen der diesjährigen Parlamentswahlen. Wie Sozialdemokraten, für die die Vision eines Sozialstaates grundlegend ist, warnen vor einer vorzeitigen Senkung der Steuersätze. Sie messen direkten Steuern, Einkommenssteuern, eine wichtige Bedeutung bei, gegenüber indirekten Steuern wie etwa der Mehrwertsteuer. Geplant werden eine gemeinsame Versteuerung von Eheleuten und eine Einbeziehung der Elternschaft in die Steuerbemessung. Oder es wird niedrige Steuern, so ein Wahlmotto der Bürgerdemokraten. Sie schlagen anstatt von Steuererleichterungen für bestimmte Personen niedrige und einheitliche Steuern für alle vor, und zwar 15%. Eine Beschränkung der Versteuerung verspricht auch das Wahlbündnis Koalition. Diese will die Pflichtzahlungen senken und eine grundsätzliche Verschiebung von direkten hin zu indirekten Steuern durchführen. Das Prinzip der Steuererleichterungen soll erhalten bleiben. Vorgeschlagen wird auch eine gemeinsame Versteuerung für Ehepaare. Die Kommunisten planen eine Senkung der indirekten Steuern und eine Steigerung der Einkommenssteuern bei Reichen. Sie unterstreichen des Weiteren Steuererleichterungen für kleine und mittlere Unternehmer sowie für diejenigen, die neue Arbeitsplätze in bestimmten Regionen und für bestimmte Bevölkerungsgruppen schaffen.
Soweit, liebe Hörerinnen und Hörer, das Tagesecho von Radio Prag am 11. Juni. Ich würde mich freuen, wenn Sie noch weiter auf dieser Frequenz bleiben und ich Sie jetzt gleich im Anschluss zum Themenkaleidoskop begrüßen kann. Herzlich willkommen, verehrte Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe des Themenkaleidoskops. Unser Thema heute, die tschechisch-deutsche Begegnungsschule in Prag, für deren Neubau Präsident Václav Havel und Bundespräsident Johannes Rau am vergangenen Mittwoch in Prag die feierliche Grundsteinlegung vorgenommen haben. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu recht herzlich Silja Schultheiß. Bis zum Schuljahresende 2000-2001 war die Deutsche Schule Prag lediglich eine deutschsprachige Auslandsschule in privater Trägerschaft und hatte weithin den Ruf einer Expertenschule für Kinder von Diplomaten und anderen privilegierten Ausländern, die sich beruflich in Prag aufhielten, inne. Mit Beginn des Schuljahres 2001-2002 unternahm die Deutsche Schule einen bewussten Schritt weg von diesem Status in Richtung einer tschechisch-deutschen Begegnungsschule, auf der gleichsam deutsche wie tschechische Kinder unterrichtet werden. Für Emil Zörner, Vorstandsmitglied der Bürgervereinigung für die Gründung und Förderung der Deutschen Schule Prag, ist damit ein langjähriger Wunsch in Erfüllung gegangen.
Davon werden sowohl die deutschen Kinder als auch die tschechischen dermaßen profitieren von der Zweisprachigkeit, von dem gegenseitigen Kennenlernen. Also ich war immer dafür und ich würde das auch nach wie vor unterstützen und ich hoffe, dass das zu einem Erfolg führen wird.
Seit dem 1. September 2001 ist die Deutsche Schule zudem in das tschechische Schulnetz aufgenommen und damit die finanzielle Unterstützung für die neuen Schüler seitens des tschechischen Staates gesichert. Gegenwärtig befindet sich die Schule noch im Gebäude der ehemaligen DDR-Botschaftsschule im Bezirk Zschepy. Doch angesichts der Ausweitung bis hin zur Abiturstufe und hinsichtlich der Neuorientierung in Richtung Begegnungsschule stellt sich bereits seit einigen Jahren die Raumfrage immer drängender. Emil Zörner?
Das Ziel ist tatsächlich, dass im übernächsten Schuljahr, also ab September 2003, die Kinder schon in diesem neuen Gebäude unterrichtet werden. Es ist unser Maximalziel. Ich würde nicht unbedingt sehr viel Geld drauf wetten, aber wir bemühen uns mit allen Kräften, dieses Ziel zu erreichen.
Konzipiert ist die Schule, an der gegenwärtig 292 Schüler von Klasse 1 bis 13 unterrichtet werden und seit 1997 insgesamt 6 Jahrgänge das Abitur abgelegt haben, als 8-jähriges Gymnasium. Es soll den Schülern sowohl den Zugang zu den Aufnahmeprüfungen der tschechischen Hochschulen wie auch die allgemeine deutsche Hochschulreife sichern. Nicht zuletzt unter diesem Aspekt begrüßt Pavel Zink aus dem tschechischen Schulministerium die Neuorientierung der Deutschen Schule Prag.
Es muss eine deutsche Initiative gewesen sein und es ist auch eine gewesen, die auf der tschechischen Seite mit Freude und gewisser Genugtuung auch aufgegriffen wurde. Es gab übrigens Anzeichen von einer gewissen Öffnung auch in der französischen Schule und von der österreichischen Schule Prag, ja, zu schweigen. Wir sind der Meinung, diese Öffnung dem tschechischen Schulpublikum gegenüber ist eine wichtige und wir begrüßen sie für die tschechische Seite. Und ich bin überzeugt, dass die tschechischen Schüler, die hier ihren Abschluss bekommen, dann ein recht gutes Fundament für ihre weitere professionelle Karriere gelegt haben.
Was bedeutet es nun konkret, eine Begegnungsschule zu sein? Wie schlägt sich dies in der Unterrichtspraxis nieder? Hier gibt es eine entscheidende Veränderung. Ab der 6. Jahrgangsstufe werden allmählich tschechische und deutsche Schüler in bestimmten Fächern, zunächst in Kunsterziehung, Musik und Sport, gemeinsam unterrichtet. Die Zahl dieser integrierten Fächer wird bis zur Oberstufe phasenweise erhöht. Die Unterrichtssprache ist dabei Deutsch, die Integration erfolgt also in das deutschsprachige Umfeld. Gleichzeitig wird jedoch von den deutschen Schülern erwartet, dass sie sich intensiver als bisher auf die tschechische Sprache und Kultur einlassen. Für den tschechischen Präsidenten Václav Havel, der gemeinsam mit seinem deutschen Amtskollegen Johannes Rau vergangenen Mittwoch den symbolischen ersten Spatenstich für den Neubau tat, ist die Schule im Kleinen das, was er sich für die tschechisch-deutschen Beziehungen im Großen wünscht.
Ja, pevně věřím, že tato škola byť
Ich glaube sicher, dass diese Schule, auch wenn sie vielleicht hinsichtlich ihrer Schülerzahl nicht groß ist im Vergleich zur Größe unserer Völker, dass sie dennoch einmal eine Art Kristallisationskern der guten Beziehungen zwischen unseren Gesellschaften, unseren Völkern, unseren Staaten werden kann und werden wird, sagte Havel und fügte hinzu.
Životní zkušenost mi říká, že všechny velké a
Meine Lebenserfahrung sagt mir, dass alle großen und wichtigen Dinge am Anfang nicht so groß und nicht so offenkundig hochwichtig waren, so der tschechische Präsident. Und auch Pavel Zink aus dem tschechischen Schulministerium, den wir abschließend noch einmal zu Wort kommen lassen, hob die Signalfunktion des Neubaus hervor, indem er sie vor dem Hintergrund der jüngsten Spannungen im tschechisch-deutschen Verhältnis betrachtete.
Guten deutsch-tschechischen Beziehungen der letzten Jahre sind jetzt zur Geißel der Wahl in beiden Ländern geworden. Und das ist ein wichtiges Zeichen, ein wichtiges Signal. Und ich bin überzeugt, es bleibt nicht nur bei dieser einen Schule, bei diesem einen Projekt. Das ist nur der Anfang einer besseren Zeit wieder.
Soweit, verehrte Hörerinnen und Hörer, unser heutiges Themenkaleidoskop zur Deutschen Schule Prag, die seit Anfang dieses Schuljahres tschechisch-deutsche Begegnungsschule ist und nun auf den Umzug in ein neues Gebäude wartet. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Silja Schultheis. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.